bin oft bei Kinderrennen dabei und da waren früher viel mehr Starter wie jetzt. Weil ein großes Problem ist, dass bei uns, habe ich das Gefühl, das Skifahren so früher so hochprofessionell ist. Und dann schreckt es viel Kinder ab und vor allem auch viel Eltern, weil es ist teuer. Du kriegst nicht mehr das Material von den Skifirmen, dann jeder muss da alles kaufen, dann fahren schon im Oktober oder noch früher in die Skihalle oder fliegen da und da hin, da fahren nach Zermatt Skifahren und viel zu früher Spitzensport.
Abgefahren. Der Skipodcast von Ex-Rennläufer Philipp Schörkofer und SN-Journalist Michael Smekal. Dieser Podcast wird von Eco Hallwang präsentiert. Erster Ansprechpartner, egal ob es um Bikes, Ski, Wander- oder Tourenausrüstung geht. Komm jetzt in unsere Filiale oder stöbere online auf eco-sport.com.
Ja, ich begrüße Sie alle zum SN Skipodcast Abgefahren, der Podcast von Philipp Schörkow und Michael Smekal zur alpinen Ski-Weltcup-Saison. Heute befassen wir uns mit einem Thema, das uns natürlich allen unter den Nägeln brennt. Was ist aus dem ÖSV geworden? Was ist aus der jahrelangen oder jahrzehntelangen Dominanz des österreichischen Skisports geworden? Und wann kommt der nächste Weltcupsieger aus Österreich? Und was ist eigentlich die Situation in unserem Nachwuchs? Warum hapert es hier so? Philipp Schörkofer, mein kongenialer Partner in diesem Podcast, hat es ja viele Jahre selbst erlebt und du hast einen ganz interessanten Ansatz dazu, gell? Was das Training auch betrifft.
Ja, grüß euch wieder. Cool, dass uns wer zuhört. Ja, natürlich ist der ÖSV ein großes Thema. Wir wollen ja alle, dass wir wieder Ski-Nation Nummer 1 werden. Das sind wir aktuell meiner Meinung nach nicht. Aber natürlich, der Fisch fängt ganz unten zum Stinken an. Das ist leider so. Und im ÖSV ganz oben im Weltcup reden wir von den besten Athleten. Die sind im Endeffekt ausgebildete, fertige Athleten. Die müssen die performen, das sind die unsere Besten, nur wir müssen fast ganz oben gehen, dass wir das Problem lösen. Und das ist in die ganzen Skiclubs. Und da müssen wir wieder schauen, dass wir Breite zusammenbringen. Viel Kinder, viel Athleten, dann wieder, dass wir dann von den Besten auswählen können und dann werden wir wieder die Besten werden am Ende. Aber das sind alles so Zyklen, das haben die Schweizer durchgemacht, das machen jetzt wir gerade durch. Also das ist auch ein bisschen ein Stück weit normal.
Du sagst es sehr schön, es sind Zyklen. Das haben die Schweizer durchgemacht. Ich erinnere mich an eine alte Episode. Urs Lehmann hat im SN-Interview am Rande der Ski-WM in Saalbach gesagt, das Erste, was er gemacht hat, wie er Schweizer Präsident wurde, er ist nach Innsbruck gefahren zu Peter Schöcksal, dem damaligen ÖSV-Präsidenten, und hat sich alle Strukturen in Österreich angeschaut, hat alles unter die Lupe genommen und hat dann, nach dem, was er dort gesehen hat, ein Parallelsystem in der Schweiz gestartet. Und da gibt es jetzt drei große Leistungszentren, Ost, Mitte, West. Mhm. Und aus denen kommen derzeit unglaublich viele Talente heraus. Haben uns die Schweizer ein bisschen mit unserer eigenen Waffe geschlagen, schaut es fast so aus, oder?
Am Ende ist es gescheit, dass der Urs das da hat, weil wenn man besser werden will, muss man zu den Besseren gehen und dann lernen von denen. Und wenn dann vorher das System oder das ganze Konzept, wie schaffe ich, dass ich die beste Skination wie noch nicht so da ist, dass es Schwerpunktschulen gibt, dass die Leistungszentren gibt, wo ich die Besten dann zusammenfangen und gemeinsam trainieren können, weil dann nur dann wird man besser, wenn man mit den Besten trainiert. Von dem her hat er das gescheit gemacht, aber am Ende braucht er natürlich auch die Athleten dazu. Also er kann das alles machen oder hätte es alles machen können, wenn er die Athleten nicht hat, nachher hätte es auch nichts gebracht. Von dem her haben sie einfach jetzt momentan sehr gute Skifahrer, machen gute Nachwuchsarbeit. Und da sind wir momentan hinter die Schweizer, das ist ganz, ganz klar so. Wir haben einfach nicht die breite Masse momentan, was von unten aufkommt. Und das ist einfach ein Thema an den ganzen. Und was mir auch so ein bisschen vorkommt, ist der Spaß. Wenn du die Schweizer so anschaust, die haben so eine Freude, die lachen, das ist eine Mannschaft. Und da müssen wir, glaube ich, auch wieder hin, dass wir einfach wieder eine richtige Mannschaft werden.
Das ist aber witzig, dass du das sagst, weil ich habe jahrelang genau das Gegenteil aus der Schweiz gehört.
Früher war es das Gegenteil.
Ja, aber die Schweizer haben immer gesagt, das ist ein Wahnsinn, die Österreicher haben ein Team, da sind 15 Abfahrerkämpfe um 8 Plätze, da ist jedes Training schon ein Wettkampf und in der Schweiz ist nur die gute Laune und die gute Stimmung und es bedarf dieser Reibungswärme, dass schon im Training, in jedem Trainingskurs eine Konkurrenz herrscht.
Jetzt ja, im Lauf
sagen
wir, dann.
Jetzt sagen wir es genau das Gegenteil.
Im Lauf, natürlich, im Training sind die Schweizer, dann ist nur der Matali schneller wie sein Teamkollege, das ist ja sowieso klar. Nur die Zeit dazwischen, du musst ja am Ende Freude haben, dass performen kannst. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo die Jungen, das ist eine andere Generation auch wie früher. du musst anders mit die Jugendlichen arbeiten. Du kannst nicht einmal so draufhauen oft oder streng sein oder hart. Du musst jeden genau da abholen, wo er gerade ist. Da ist viel Psychologie gefragt, wo steht jeder, wo nehme ich den mit, dass für jeden das Maximum aus ist. Das ist schon viel spezieller geworden wie früher. Und der Sport hat sich einfach auch weiterentwickelt, das ist ja so. Die Ski, die Abstimmung mental, die ganzen Rennen, die ganzen Mediensachen, das ist alles viel mehr geworden wie früher. Von dem her ist schon, kann man nicht vergleichen mit früher.
Oder, und das wäre die noch schlimmere Voraussetzung, sind wir nicht mehr das Skiland Nummer 1, für das wir uns halten. Ich sage jetzt nur ein kleines Beispiel. Sepp Brunner hat mir vor 2 Jahren erzählt, bei der österreichischen Abfahrtsmeisterschaft sind genau noch 36 Läufer angetreten. In der Schweiz waren es 140. Fehlt uns eigentlich irgendwann einmal schon die Basis von ganz unten?
Absolut. Ich bin oft bei Kinderrennen dabei und da waren früher viel mehr Starter wie jetzt. Weil ein großes Problem ist, dass bei uns habe ich das Gefühl, dass Skifahren so früher so hochprofessionell ist. Und dann schreckt es viele Kinder ab und vor allem auch viele Eltern, weil es ist teuer. Du kriegst nicht mehr das Material von den Skifirmen, dann jeder muss da alles kaufen, dann fahren schon im Oktober oder noch früher in die Skihalle oder fliegen da und da hin, da fahren nach Zermatt Skifahren. Das ist alles sauteuer. Und viel zu früher Spitzensport. Ich kann nicht sagen, dass ein 10-Jähriger sich entscheiden muss, wie Fußballer, wie Skifahrer oder wie Tennisspieler. Das kann es nicht sein. Weil am Ende ist es so, der andere ist körperlich vielleicht ein bisschen weiter, der andere ist materialmäßig, hat er wenn im Papa oder irgendwie anderen, der was einem dafür hilft, weil da so viel zu rausholen ist. Es wird so viel kaschiert in den Nöten. Und dann ist einer, der was vielleicht gut Skifahrt, aber vielleicht materialmäßig nicht das Ganze in den Background hat, längsamer wie einer, der was schlechter Skifahrt. Und dann hört aber der Bessere auf. Der ist weg. Und das kann nicht sein. Dann verlierst du den und den gewinnst du nachher nicht mehr zurück, weil der tut was anderes. Drum, die müssen viel länger Zeit kriegen.
Es ist ja auch ein ewiges Thema, was macht den richtigen oder was zeichnet den richtig guten Skifahrer aus, dass er bis zu seinem 10., 12., 14. Lebensjahr sehr viel Freiskifahrt, sehr viel durch den Wald fährt, abseits der Piste sehr viel Gelände fährt. Oder dass der schon mit 10 Jahren sich entscheidet, ob er jetzt Richtung Slalom oder Richtung Super-G geht und nur auf die Zeit achtet und nur auf die Zeitläufe Wert legt.
Am Ende musst du einfach Skifahren, Skifahren, Skifahren und nicht Skifahren in die Tore, sondern Skifahren auf der normalen Piste, im Gelände, bei schlechter Piste, bei schlechtem Wetter. Am Ende ist Skifahren, das ist ja nicht. Es gibt ungelernte Skifahrer und gibt es natürliche Skifahrer. Und ich glaube, dass wir alle wieder da ein bisschen hin müssen, dass wir alle natürliche Skifahrer werden. Das heißt, ich bin ein Instinkt, oder man muss ein Instinkt-Skifahrer sein, weil am Ende im Wettkampf dann, du hast ja keine Eme-Pisten oder alles ist immer perfekt präpariert. Du hast Löcher, du hast schlechte Sicht, dann fängst du Schneim an. Und dann kommen ja genau die Fähigkeiten raus, was ich dann lerne im Wald, wenn ich Skifahren gehe, wenn ich im Gelände fahre, wenn ich bei schierem Wetter fahre. Das sind ja alles die Sachen, was mir nachher am Ende dann genau das bringen, dass ich, ob ich dann im Weltcup ganz oben sein kann oder nicht.
Aber da kann der ÖS vorher nicht mehr ansetzen, weil jetzt sage ich mal, wenn du in einer Weltcup-Gruppe bist, dann kann man ja mit denen nicht mehr anfangen.
Aber ich kann als ÖSV sagen, wir fangen mit Stangeltraining später an. Da müssen natürlich alle Landesverbände dann mitziehen. Weil ich kann nicht sagen, jetzt, ich trainiere einen Skiclub irgendwo und ich sage, jetzt gehen wir nur mehr freifahren, wir dann einmal Stangl fahren und alle anderen dann aber Stangl fahren, dann werden wir, die was nicht Stangl fahren, längsamer sein, wie die, was Stangl fahren. Weil der Hermann letztes Jahr in Hermann Mayer getroffen, der sagt, Stangl fahren ist eigentlich im Endeffekt dann nur mehr Timing. Wann setze ich einen Schwung rund um das Tor? Und wenn ich das oft tue, dann tue ich mir da leichter. Und wenn ich aber viel im Gelände fahre und wenig Tore, dann weiß ich nicht, wo fahre ich jetzt rund um das Tor. Aber zwangsläufig ist der, was im Gelände fährt, der bessere Skifahrer.
Aber es sind natürlich schon die Nationen einen Vorteil, die sehr früh in den FIS-Lauf kommen. Also die FIS-Punkte haben, die im Sommer Rennen fahren in Übersee und in Neuseeland, die haben ja ganz andere Startnummern. Und das machen die Norweger.
Die sind mittlerweile alle, die fliegen, jeder fliegt irgendwo hin, Punkte machen.
Und da habe ich das Gefühl, da sind wir ja dann eigentlich auch in den FIS-Ranglisten sehr weit hinten, was das im Dezember bei den Rennen in Europa nicht mehr leichter macht.
Natürlich, es gibt Länder, da sind weniger Starter. Wenn ich jetzt in Südamerika oder in Australien oder Neuseeland im Sommer ein Rennen fahre, das heißt Far East Cup oder South America Cup, das ist das Pendant zum Europa Cup, das ist eine Top-Besetzung, da fahren die World Cup-Läufer mit. Das heißt, da gibt es sehr gute FIS-Punkte und sehr wenig Starter. Natürlich ist da einfach, ich fahre mit Start Nummer 40 als wie ich vor in Europa oder in Österreich dann ein Fissrennen, wo ich mit Startnummer 120 loslege. Das ist natürlich leichter. Aber am Ende setzen sie immer die Guten durch. Wenn ich jetzt als Junger gute Fisspunkte mache und mein Freund daheim fährt nicht dahin und hat gar keine Fisspunkte noch und startet mit 120 Startnummer und ich fahre dann beim ersten Rennen in Österreich mit Nummer 40, ist der vielleicht am Anfang schon schneller. Aber wir sind ja da auf einer Reise. Da fangen sie ja erst an, Step by Step. Es geht in die FIS, Europacup und Weltcup. Das ist immer Schritt für Schritt. Und das heißt ja gar nichts, wenn der am Anfang gut ist, dass er dann im Weltcup alles gewinnt.
Aber die Reise hat offensichtlich aber sehr hohe Hürden, weil auch beim Umstieg vom FIS in den Europacup scheitern sehr viele. Und der Umstieg vom Europacup in den Weltcup scheint gerade für die Österreicher extrem schwer zu sein. Und da fällt mir halt eins auf, bei uns ist halt mit 24 einer ein riesen Talent. In der Schweiz gewinnt der Franjo van Almen mit 21, 22 seine erste Weltcup-Rennen und sogar an Lauberhorn-Klasse kein Wengen. Und das verstehe ich ja eigentlich auch nicht ganz, warum bei uns die Leute mit 24 behutsam für den Weltcup aufgebaut werden und die Norweger und Schweizer mit 21 schon Rennen gewinnen können.
Ja, hört sich schon so bei uns. Früher war es so, wie du sagst, da hast du mal zuerst alle Stufen durchmachen müssen. FIS-Rennen, Europacup hast du gewinnen müssen, sonst bist du gar kein Weltcup-Rennen gefahren. Jetzt mittlerweile ist es viel leichter, also kann ich viel schneller Weltcup-Rennen fahren wie früher. Also das ist nicht mehr die Geschichte. Nur am Ende, ob ich jetzt gut fahren muss, ich dann so oder so. Aber natürlich, was viel ausmacht, ist die Erfahrung dann. Wenn ich als Junger nachher schon mal Weltcup-Rennen fahren darf, dann bin ich ja halt den Hang schon mal runtergefahren. Und es ist halt am Ende dann so, wenn ich in Adelboden das erste Mal umstehe und du fährst da runter, du kennst den Hang, dann denkst du am Anfang, ja, wie soll ich da einen Riesentaler runterfahren? Da braucht man Erfahrung. Und wenn ich halt schon öfter fahren darf, als Junger, befreit, von allen Seiten rundherum befreit fahren darf, das ist ja das. Oft wärst du ja vom ÖSV unter Druck gesetzt, vor den Medien, auf einmal kommt ein Junger daher, dann kommen da Sachen auf dich zu, auf die bist du nicht vorbereitet. Und dann hemmt dich das innerlich. Aber am Ende geht es um das, dass ich mich ausprobieren darf. Und wenn ich dann einen Hang öfter fahren darf, dann irgendwann habe ich den Hang im Griff. Und irgendwann braucht es auch vielleicht so, das habe ich auch damals in Schröcksee angeboten, wir brauchen einen ehemaligen Skifahrer, die Athleten helfen, die was auf den Sprung genau sind, um denen die Rennen zu erklären, den Hang zu erklären, wo fährst wie. Weil ein junger Athlet wird es mehr glauben, der was selber gefahren ist, als wir. Nichts gegen den Trainer, aber der Trainer ist oft selber nicht gefahren. Dann hörst du überall Vollgas, das geht aber nicht überall Vollgas. Und das braucht so Mehrwerte, dass wir einfach uns die Lehrgeldrennen sparen, dass wir schneller wieder mehr Athleten haben und gute.
Das war ja der Versuch mit Matthias Mayer in der Abfahrt und über den waren eigentlich die jungen Läufer sehr begeistert, dass sie ja mit Matthias
super,
Mayer
super, dass sie das gemacht haben.
Einen Mann mit haben, der ja. Einer sehr viel erklären kann.
Ja.
Jetzt sind wir bei den Trainern. Auch das ist für mich ein sehr virulentes Thema. Da ist es ja sehr oft, wir haben einen gewissen Technologietransfer. Mhm. Österreichische Trainer sind im Ausland sehr gefragt. Ich glaube, es gibt kaum ein großer Skiverband international, wo kein Österreicher dabei ist oder die letzten Jahre in führender Funktion sogar dabei war. Haben wir da unser Know-how ein bisschen ans Ausland weitergegeben oder ist das überschätzt? Ist das eigentlich eher rotes Tor, blaues Tor in der Schweiz, in Frankreich und in Österreich?
Ja, zu mir hat mein Trainer gesagt, genau das, was du gerade gesagt hast, bin ich die ersten Weltcup-Rennen gefahren und hat er gesagt, scheiß dich nicht an, die Tore sind auch blau und rot. Das, am Ende ist es so, ja. Aber natürlich, österreichische Trainer sind sehr begehrt im Ausland. Ja, warum? Weil wir sehr, sehr gut sind in dem Sport. Und natürlich auch viel Know-how, Ideen, Trainingsmethoden mitnehmen. Aber mittlerweile in der heutigen medialen Welt kann ich mir so viele Informationen, Videos, die Kinder heutzutage, die sitzen am Lift, schauen am Handy ein Video vom Braten oder von irgendwen, da musst du als Trainer fast schon anders arbeiten wie früher, weil du so viele Informationen von woanders herkriegst, um Techniken, Trainingsmethoden und so weiter, die anzuschauen. Aber natürlich ist es so, dass früher der ÖSV, weil der Toni Giger, der Cheftrainer war, wir einfach überall Vorteile gehabt haben. In jedem Land, wo wir aufgeschlagen haben, haben wir die beste Pisten gehabt, die beste Startzeit.
Ja, der ÖSV war nicht sehr beliebt.
Nein, uns hat jeder war eigentlich, hat uns gekostet fast schon, würde ich mal sagen. Weil jeder natürlich angefressen war, wenn ich es so sagen kann, jetzt fahren wir zuerst wieder die Österreicher und dann dürfen wir irgendwann fahren, wann die Pisten hin ist, so auf die Art. Aber das war einfach damals ein Riesenvorteil, was da der Toni Giger mit dem ÖSV gemeinsam natürlich, da haben wir Vorteile gehabt. Aber nicht nur jetzt von Trainingspisten, natürlich auch, weil wir haben uns bestens vorbereitet, aber auch natürlich dann in der Technologie. Der Toni Giger hat so früh angefangen mit Highspeed-Kamera zum Beispiel. Ist für die Skientwicklung enorm wichtig. Wenn ich in der Highspeed-Kamera sehe, wie sich der Ski bewegt, welche Vibrationen der Ski dann macht und so weiter, da kann ich so viel rausholen, auch wie für die Skifirmen. Ich weiß noch, da ist ein Südtiroler Trainer mal da gehabt, der ist mit der ersten Highspeed-Kamera, der ist mit einem Benzinaggregat auf der Seite, der hat das angestarrt wie ein Motorsack. Das hat laut da, dann ist der mit seiner Kamera da gestanden und hat uns gefilmt. Das haben nur wir gehabt. Das war so eine Sache. Oder in der Skischuch-Einlage hat es Druckplatten gegeben, also Druckeinlagen. Da hast du gesehen, Innenski, Außenski, wie belaste ich was. Das haben nur wir gehabt. Und jetzt hat das jeder. Die Technologie hat jeder, die Trainingsmöglichkeiten hat jeder. Und Skigebiet, am Ende ist doch cool, wenn nicht nur die Österreicher kommen, denken sie jetzt einige Skigebiete, sondern ich habe ja Gäste aus Tschechien, ich habe Gäste aus Deutschland, ich habe Gäste aus Norwegen, dann ist es cool, wenn die auch kommen. Den Vorteil haben wir dann auch nicht mehr.
Du sprichst jetzt wahrscheinlich die Reitalm an.
Ja, es gibt mehrere.
Viele Skigebiete, wie eben die Reitalm oder Pastoren, das sind halt Skigebiete, die auch maßgeblich davon leben, dass sie halt ihre Strecken vermieten.
Ja, es ist ja so. Also früher haben wir die Vorteile gehabt, jetzt, wie du gesagt hast, Reitalm, es gibt überall. Wir haben sogar in Amerika als Erster trainiert, obwohl wir von Österreich waren. Aber natürlich, weil halt Kontakte da waren. Aber jetzt ist es so, dass die ganzen Trainingsgruppen überall trainieren können, zu Top-Bedingungen. Früher haben die Trainer oft selber die Pisten präpariert, das haben wir wieder einen Vorteil gehabt. Wir mit dem Balken verschiedenste Sachen. Da hat es ein Hirschgeweih gegeben, das ist vorne auf das Pistengerät aufmontiert worden, da hat es eingesprüht in Schnee, das hat in Mariholm im Hinterradlift dann erfunden. Wir haben überall Vorteile gehabt und jetzt mittlerweile kommen die Trainingsgruppen zum Skigebiet, da macht das Skigebiet zum Teil schon, natürlich mit den Trainern, aber das Skigebiet bereitet den Stock vor, dass die ganzen Athleten den ganzen Winter trainieren können und dann kommen halt. Und dann hat jeder die gleichen Möglichkeiten.
Wenn wir bei den Trainern sind, muss man natürlich über Anno reden. Ein alter Salzburger ist zurückgekommen, Andi Evers, Erfolgstrainer vom ÖSV in früheren Zeiten, unter anderem mit Hermann Mayer. Was erwartest du dir von dem? Wir haben in der Abfahrt wirklich ein großes Problem. Ist das der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt?
Ich glaube, der Andi Evers ist sicher zu die besten Abfahrtstrainer, was gibt. Immer schon gewesen. Er hat jetzt lang die Super-Ära trainiert mit Hermann Mayer damals und dann war er im Ausland, was ja auch legitim ist, dass man mal was anderes probiert, weil man möchte dann auch vielleicht irgendwann einmal eine neue Leute, neue Gesichter, neue Athleten, die Herausforderungen immer woanders, was aufzubauen, was er in Deutschland da hat, in Amerika und so weiter. Aber ich finde, dass das auch gut war, dass jetzt einmal ein Wechsel drinnen ist, weil wenn ein Trainer ganz lang bleibt und die Athleten auch oft lang die gleichen sind, dann irgendwann ist dann ein neuer Besen gehört gut, sagt man oft. Und das ist einfach gut, weil Skifahren kann man nicht neu erfinden. Der wird nicht für andere Sachen machen, nur er redet anders vielleicht, er sagt es anders vielleicht. Und dann können wir sicher wieder in der Abfahrt einen großen Schritt weiter, hoffentlich durch den Andi.
Ein Thema, wenn wir über den ÖSV sprechen, können wir da nicht ausklammern, und zwar der kleine Mythos Grön und Saslang. Dort, wo der ÖSV viele Jahre lang dominiert hat, im schönen Gröner Tal, ich erinnere, 4 Siege,
Franz Essen, Kammer,
gutes Essen, auch gute Getränke und eine wunderbare Strecke im Schatten des Langhofels. Dort konnte der ÖSV seit vielen Jahren eigentlich ganz, ganz schwer bestehen. Es gab zwar einen Super-G-Sieg von Vincent Griechmeier, es gab einzelne Ausreißer, aber meistens war es schon so, dass die Läufer schon bei der Anfahrt oder bei der Anreise oder nach dem ersten Training gewitzelt haben, wo man Zeit verliert. Und bei der Abfahrt aus Grönen hat es immer geheißen, wir haben Probleme mit den Wellen, mit langgezogenen Kurven, das werden wir im Sommer intensiv trainieren. Und nächstes Jahr werden wir unsere Schlüsse ziehen. Und das wäre jetzt aber auch schon sehr, sehr viele Jahre, dass man da nächstes Jahr die Schlüsse zieht und dass man da in die langgezogenen Kurven was machen muss. Warum ist es so schwer, dass man in Grönen die PS auf den Schnee bringt?
Jetzt remiert es wahr. Ich, Riesentalerfahrer, möchtest jetzt mit mir über die Abfahrt reden, das finde ich jetzt geil. Gröden, ich bin selber nie natürlich gefahren, Super-G auch nicht, woanders schon Super-G und so weiter, und Kombi in Gröden nie. Aber ich habe es immer im Fernsehen angeschaut natürlich, weil wir nachher in Alta Badia gewesen sind. Und Gröden ist natürlich schon ein spezielles Rennen, vor allem auch mit den Startnummern, hinten nach kommt die Sonne, wird es schneller und so weiter. Aber was ich sagen kann, was auch die Athleten immer gesagt haben, ist oben der erste Abschnitt bis nachher reingeht in die Mauer, wo man reinspringt. Bis dahin ist die Abfahrt extrem langweilig eigentlich. Oben sind zwei steile Kurven, dann ist es nur mehr schräg und flach. Und da meint man vermeintlich, ja, da kann ich keine Zeit verlieren. Aber vermeintlich verliert man da genau die Zeit. Und da, glaube ich, war in den letzten Jahren meistens der Hund begraben, dass wir da immer viel Zeit verloren haben. Und man hat aber nicht viel gesehen, warum. Und ich glaube, dass jetzt so mit Andi Evers wieder einer da ist, der was eben das Gleitkurventraining, was ja, ich habe das früher auch ein paar Mal da, das ist ja ein Wahnsinn, wenn du das nicht kannst, der Lerner ist extrem schwer. Weil entweder du hast das Gefühl, dass die Ski so wenig wie möglich auf die Kanten sitzt oder nicht. Und da ist, glaube ich, der Andi einer, der was jetzt da unsere Athleten sicher helfen kann, dass wir da wieder schneller werden, weil in die technischen Passagen, auch in Gröden, unten, Chaslat und so weiter, da sind wir immer bei den Schnellsten. Nur du lebst einfach immer bei der Abfahrt vom Speed und habe ich da oben viel Speed mitgenommen, komme ich unten schneller rein und bin ich de facto schneller. Und in die 20, 30 Sekunden, wo es dann richtig technisch wird in Gröden, holst du dann das Rennen nicht mehr, was du oben verlierst. Und das ist, glaube ich, dann generell in der Abfahrt so, sind so viele Bausteine, was zusammenpassen müssen. Und ich glaube, die größte Möglichkeit, was auszuholen, ist bei uns eben in die vermeintlich leichten Passagen, dass wir da wieder schneller werden.
Viele Bausteine, die zusammenpassen müssen, ist ein schönes Stichwort fürs nächste Thema, was den ÖSV betrifft. Wann gibt es den nächsten österreichischen Gesamtweltcup-Sieger? Ich sehe persönlich nur zwei Kandidaten. Das ist ja der Marco Schwarz und der Raphael Haser. Wen siehst du?
Nein, ich sehe genau die gleichen.
Also Marco Schwarz, Raphael Haser, aber die brauchen für den letzten Schritt ganz nach oben eigentlich die Abfahrt. Und ich glaube, das ist für beide, wenn sie aus dem Riesentallauf kommen, vielleicht gar kein so großes Thema, weil eigentlich mittlerweile jeder gute Abfahrer ein sehr guter Riesentallauf-Background hat.
Mhm. Sehr technisch.
Sehr technisch, es wird auch immer technischer. Mhm. Aber trotzdem, es ist halt wahrscheinlich eine Frage auch der Materialabstimmung. Ich meine,
natürlich,
ja, Technik und Speed zu fahren ist vom Zeitaufwand kaum zu schaffen.
Genau.
Und die Materialabstimmung ist ein Thema für sich, auch in der Abfahrt.
Genau, also du hast natürlich, wenn du so wie der Marco Schwarz, das Gute bei Marco, der hat vier Disziplinen. Natürlich kommt da das Thema zusammen, wann fahre ich was, wann mache ich mal Pause. Die Erfahrung, glaube ich, hat er damals eh gemacht dann. Aber er darf es wieder gleich machen. Ich glaube, der Marco hat die größte Möglichkeit, weil er einfach die meisten Rennen fahren kann. Nur du musst ja am Ende, wenn du in jeder Disziplin, was du am Start gehst, unter die 10 fährst, hört sich das an, boah, gewaltig. Nur so gewinnst du den Gesamtweltcup auch nicht.
Ja, das ist richtig.
Du musst Rennen gewinnen. Und in zwei Disziplinen musst du Rennen gewinnen. Und natürlich für einen, der was dann vier Disziplinen fahren kann, ist die Materialabstimmung sehr schwer. Da musst du im Endeffekt dann, und der Marco hat aber das Gefühl dazu, Gott sei Dank, weil der braucht nicht so viel, glaube ich, dass er da schnell sein kann. Aber du hast ja dann in der Skifirma, wo du daheim bist, im Endeffekt kannst du dann zu einem Service mal gehen und sagen, gib mir einen Ski von dem, gib mir einen Ski vom Kilde, gib mir das. Und da wird auch zusammengeholfen. Das war in der Vergangenheit so, weil du hast die Zeit nicht, dass du gleiten gehst oder die Ski durchfährst. Die Zeit hast du nicht, aber da werden in die Skifirmen wird da zusammengeholfen. Also von dem her ist das keine Ausrede. Bei Raphael Haser ist ja möglich. Im Riesentallauf ist er Weltmeister geworden. Da finde ich, gehört er zu den Besten mit dem Weltcup.
Bleiben wir ganz kurz beim Titel. Sie hat ja eigentlich dessen Weltmeistertitel überrascht.
Ja,
also ich hätte ja niemals auf Raphael Haser getippt.
Unglaublich. Ich auch nicht. Also ich war zuschauen bei dem Rennen live mit meinen Kindern, mit meiner Frau. Es war mega. Aber es war irgendwie so, wie wenn du was träumst und dann wirst du munter. Der fährt mit Starten 21 oder 23, wird der Weltmeister. Es war unglaublich. Aber da sieht man wieder mal, es ist alles möglich.
Aber man sieht, es ist alles möglich einerseits, aber andererseits war es eigentlich eine extrem skurrile Saison von Raphael Haser. Er hat zuerst in Val d'Isère die Kreuzbandverletzung gehabt. Da war es ja dann überhaupt ein Wettlauf, kommt er überhaupt bis zur WM hin. Dann waren die Bedingungen auch schwierig für ihn.
Der Kitzbühel zurückkam und gleich Podium.
Ja.
Das war Wahnsinn.
Aber ich sage jetzt in Saalbach, dann hat sich die Schwester gleich in Saalbach verletzt. Also das war psychisch für ihn auch sehr, sehr schwierig. Und mit ihm hat wahrscheinlich niemand gerechnet. Und in Wahrheit war es ja sogar ein bisschen so, wenn ich mich erinnere, ich glaube, wenn der Manuel Feller gesagt hat, er fährt, wäre der Raffi gar nicht gefahren.
Das sind dann die Umstände, die was zusammenpassen, weißt
du? Es war gar nicht so fix, dass er fährt. Ja. Und er hat eigentlich überhaupt keinen Druck gehabt. Ist das Geheimrezept, überhaupt keinen Druck haben und einfach nur ins Stadthaus gehen können und zu sagen, heute kann es passieren und muss nicht passieren?
Es ist ja so, bei einem Großereignis, den größten Druck haben ja die Medaillenkandidaten. Da wurde ja schon vorher geredet, wird, du bist Medienspezialist, du schreibst über das Ganze. Wenn, wenn du schon die ganze Zeit liest, ja, du musst eigentlich der Brennsteiner muss oder der Odermatt müssen oder wie auch immer. Und dann sind die anderen, die haben da weniger Druck dann. Und am Ende ist es so, bei einer WM ist es einfach viel einfacher, weil es zählt nur 1, 2, 3. Da sind ja die Weltcup-Punkte komplett egal bei dem Rennen. Und darum ist der Favoritenkreis größer bei einer WM. Und darum Weltmeister Raphael Haser. Also das ist meine Meinung. Das ist einfach dann passiert und der ist da all hingegangen und das ist ihm aufgegangen, weil der den zweiten Lauf gefahren ist, unfassbar. Und der Raphael hat ja schon oft extrem schnelle Durchgänge gehabt im Riesentaler, von da war der Tag, wo er zwei gute Durchgänge gemacht hat und dann gewinnt er. Aber ich sage nur, so schnell geht es dann.
Und jetzt kommt natürlich noch ein Thema beim Haser für nächstes Jahr dazu. Er ist jetzt bei Atomic und nicht mehr bei Fischer. Bei Atomic hat er sehr viel Top-Fahrer an seiner Seite, unter anderem Marco Schwarz auch. Kann man von so einem, von seinen Nebenleuten in einer Skifirma was profitieren?
Natürlich.
Oder ist es eigentlich eh wurscht, weil jeder seinen eigenen Stil
hat? Ja, es ist eigentlich, wie du sagst, wurscht. Es ist zwar schon cool, wenn du allein bist mit einer Skifirma, ist schwer. Aber wenn ein paar sind, ist sicher gut. Aber es ist mittlerweile, gibt so viele Varianten in allen Disziplinen. Nicht nur bei den Ski, bei den Bindungen, bei den Platten, bei den Schuhen. Also das ist eine Suche vor der Nadel im Heuhaufen. Und da ist einfach, musst für sich selber, für deinen Fahrstil, für deine Körpergröße, für dein Gewicht, für, ja, das richtig herausfinden. Ich bin früher mit Marcel auch mal eine Zeit lang im gleichen Ski gefahren. Und wenn ich mit seinen Ski gefahren war, da hätte ich, weiß ich nicht was, da war ich irgendwo gewesen. Also so ist es schon sehr speziell geworden und sehr für sich selber, dass man seine Abstimmung findet.
Ja, Philipp, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen guten Input und geneigte Zuhörer und Zuhörerinnen, wir freuen uns natürlich auch über Ihre Kommentare.
Schreibt es rein, Fragen. Ja, fragst genau. Uns was, dann machen wir ein Thema, was ist, wollt ihr mal.
Genau, so machen wir das. Danke und bis nächste Woche.
Danke, ciao.
Abgefahren. Der Skipodcast von Ex-Rennläufer Philipp Schörkofer und SN-Journalist Michael Smekal. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Hanna Mauracher, Michael Smekal und Philipp Schörkofer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.